geht ja mit Dingen nach Hause, nimmt das ja mit und sagt, okay, was kann ich bei meinen Patienten noch optimieren? Was könnte ich ändern? Und was kann ich noch so beibehalten? Könnte aber auch schauen, ob ich ähnliche Ergebnisse habe wie hier auf dem Kongress.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, wir sitzen hier auf der GTH 25 hier in einer schönen Sitzecke in Lausanne.
In Lausanne.
In Lausanne, genau. In dem französischen Teil der Schweiz, muss man sagen. Und ich bin ein bisschen irritiert, dass die Menschen hier fast ausschließlich nur Französisch sprechen. Ich weiß, das gibt der Name schon her, aber ich bin trotzdem irritiert und bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Menschen auch Deutsch sprechen können.
Aber da ist, glaube ich, die Sprachgrenze relativ strikt und das ist auch ein Stück weit eine Kultur, dass
Ja.
eben hier diese Sprache gesprochen wird.
Genau so ist das. Also ich bin tatsächlich, aber wie gesagt, auch daran musste ich mich gewöhnen, dass es jetzt hier erst einmal, dass hier Französisch gesprochen wird. Was ganz neu ist hier auf der GTH, das hat sich schon die letzten Jahre letzten Endes tatsächlich auch gezeigt, dass die Sprache auf diesem Kongress, also letzten Endes, englischsprachig ist. Wir haben auch viele internationale Kollegen, zum Beispiel aus Holland oder aus Kanada. Der David Lillicrap ist da. Und also wie gesagt, ich bin, vielleicht ist das auch momentan auch eine Situation so, dass die Menschen oder dass man sich auf der gleichen Höhe stellen will wie auf der internationalen Basis. Aber das ist etwas, was mir zunehmend aufgefallen ist, dass wir hier mehr englischsprachige Vorträge haben.
Genau, ich denke, dass die GTH auch international gesehen werden möchte und dann bietet sich das ja eben an, dass es eben nicht nur Deutsch ist und dann auch die Vorträge auf Englisch sind. Und dann haben wir eben die französische Schweiz oder die italienische Schweiz. Und wie du sicherlich festgestellt hast, ist es für die genauso ungewöhnlich, Deutsch zu sprechen, wie für uns Französisch zu sprechen.
Wahrscheinlich,
Und
ja.
im Englischen findet man sich wieder.
So ist es. Und deswegen haben wir heute mal ja, etwas Neues, aber so soll es sein. Wir gehen noch mal einfach mal durch die Tage mal durch, was wir so gemeinsam, aber auch nicht gemeinsam erlebt haben. Und was war denn so für dich, wenn du die GTH so insgesamt vergleichst, für dich, wenn du hier so durchgegangen bist und auch die Vorträge sich dir mal angeschaut hast, wo du sagst, Mensch, das nehme ich auf jeden Fall mit von diesem Kongress.
Ja, das sind natürlich in meinem Fall die Vorträge oder Themen, die den Bewegungsapparat betreffen. Ja, klar, ich höre mir natürlich auch die Vorträge über Gerinnungsfaktoren, über die neuen Therapien an und die Ergebnisse, um einfach dort auch informiert zu sein. In den direkten Bezug zu meiner täglichen Arbeit hat es ja nur indirekt.
Das stimmt, ja.
Sondern dass ich natürlich stark daran interessiert bin, was kann man machen, um die Patienten besser zu diagnostizieren und besser zu behandeln seitens der Gelenke, seitens des Bewegungsapparates. Und da gab es einige Vorträge auch zu dem Ultraschall von der Natascha Marquardt, die da über die internationalen Studien berichtet hat, was der Ultraschall alles kann. Das fand ich sehr, sehr spannend, wie er eingesetzt wird und wie häufig dann doch eine Entzündung im Gelenk gesehen wird. Interessant fand ich, dass sie eine Studie zitiert hat, dass bei Patienten mit einer ja, milden Hämophilie unter 10% der Patienten eine Synoviallitis haben. Und das ist ja so ein bisschen Kontrast zu anderen Studien und auch ein Kontrast zu einer Aussage unserer Leitlinie, dass diese Patienten mit Hämophilie in bis zu 86% eine Synovitis im Gelenk haben. Und da setzt dann die Untersuchung und der Vortrag von Andreas Strauß an, der sich zur Aufgabe gemacht hat, mal flächendeckend in Deutschland alle Patienten mit einer Hämophilie zu schallen. Und die ersten Ergebnisse zeigen schon, dass 70% der Patienten in irgendeinem Gelenk eine Synovialitis haben.
Aber nochmal für mich zu verstehen, die Frau Natascha Marquardt hat festgestellt, dass die Patienten,
Nicht sie selbst, sie hat eine Studie zitiert.
die eine Studie zitiert, das heißt, da waren die Patienten, die den Faktor 8 oder 9 unter 10% haben, hatten gar nicht so eine...
Also die Anzahl der Gelenke, die an der Synovialitis betroffen waren,
ja,
war deutlich niedriger. Fand ich ganz spannend. Das war nur eine Studie, die Sie zitiert hatten. Ich gehe fest davon aus, dass Sie selbst in Ihrer täglichen Praxis deutlich mehr davon sieht. Und das ist dann eher passend zu dem, was die was Andreas Strauß da berichtet hat, weil der sieht eben jetzt bei bis zu 70% der Patienten schon eine Veränderung. Interessant ist nur, was wir daraus machen.
Genau, was machen wir daraus tatsächlich? Und Therapiekonsequenz, die Patienten, die bisher noch nie so richtig ein Faktor 8 oder Faktor 9 Konzentrat tatsächlich gesehen haben, wie behandeln wir sie? Dann man muss sie eigentlich als sogenannte PAPS sehen, weil PAPS sind diese Patienten, previous untreated, also nicht behandelte Patienten. Das gilt ja erst einmal, egal welchen Alters, man geht immer davon aus, dass es unsere kleinen Kinder sind. Nee, sind sie nicht. Erstmal sind sie nicht behandelt. Und da gilt ja, sind sie ja ähnlich zu ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich zu handeln, muss man ehrlich gesagt sagen. Und ein Mensch, der bisher nie wirklich regelmäßig behandelt worden ist, das ist ja erst einmal eine Herausforderung für denjenigen, ne? Zu sagen, hier wäre es günstig, etwas zu tun, und wenn der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist, du weißt ja, wenn man so eine geringfügige Synovitis hat, ein bisschen Schmerzen hat, dann sind sie mal da, mal nicht da. Das finde ich schwierig, dann mit dem Patienten tatsächlich an der Stelle zu besprechen, was für eine Konsequenz, was für eine Therapiekonsequenz ziehen wir tatsächlich daraus. Ne?
Ja. Und einen weiteren Vortrag, den ich spannend fand, war der Vortrag von Katharina Holstein über Schmerz und Hämophilie. Sie hat die ersten Ergebnisse der Leitlinie, die sie ja als Koordinatorin maßgeblich vorantreibt, vorgestellt und hat berichtet, was man an diagnostischen Tools verwenden kann, worauf es dann letztendlich hinausläuft später. Und da zeigt sich schon, dass die Behandlung multimodal sein wird. Und da stellt sich natürlich dann in Zukunft die Frage, wenn wir zurückblicken auf das Ergebnis der Leitlinie, ob wir überhaupt diese ganzen Bausteine, Tools, Werkzeuge überhaupt für alle flächendeckend zur Verfügung haben, um das umzusetzen. Ich bin gespannt.
Ja, das wird tatsächlich spannend sein, weil ich glaube, da kommen Dinge zum Vorschein, wie zum Beispiel regelmäßig eine Physiotherapie wahrscheinlich zu haben, einen Schmerztherapeuten.
Psychosomatiker.
Das wird spannend sein. Da kommen Dinge auf uns zu, die wir wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, gar nicht erfüllen können. Aber spannend. Ja, okay.
Was war für dich eines der Highlights?
Für mich eines der Highlights war tatsächlich ein Vortrag, den Christoph Bittlingmeier aus München tatsächlich gehalten hat. Er hat, ich weiß, da kommen unsere Daten mit hinein, aber er hat eine Münchner und Duisburger Kohorte vorgestellt, also Patienten vorgestellt. Die haben wir zusammengestellt aus München und auch aus Duisburg. Patienten, die wir von einem Faktor 8 Präparat, ob nun langwirksam oder ein normales Faktor 8 Präparat, auf das ultraneue langwirksame Faktor 8 Präparat, das sogenannte Altuvoct. Und interessant ist tatsächlich zu sehen, dass die Duisburger Patienten von einer sehr hohen Dosierung gekommen sind und jetzt auf eine tatsächlich ähnliche Dosierung gekommen sind wie in München und die Ergebnisse doch tatsächlich sehr ähnlich sind, was den Gelenkstatus angeht, was die Blutung angeht und so weiter. Das heißt, es zeigen sich wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse mit dem Präparat, sodass die WhatsApp-Nachrichten, die hat er dann aus München, die habe ich jetzt nicht gezeigt, muss ich ehrlich gesagt sagen, und die Patienten jetzt einen Termin brauchen in der Uni in München. Das heißt, früher war es so, dass man den Patienten ja hinterher telefoniert hat und immer gesagt, wann ist der nächste Termin. Jetzt ist es sogar anders. Die Patienten wollen einen Termin in der Sprechstunde haben, um auf das neue Präparat eingestellt zu werden. Also großer Zuspruch und dem Patienten geht es wirklich sehr, sehr gut.
Ich habe generell das Gefühl, dass sehr viele Patienten schon auf dieses Präparat umgestellt sind oder eingestellt sind. Das ging wahnsinnig schnell. Ne? Andere Präparate haben zwar auch eingeschlagen, wie zum Beispiel das Imicizumab.
Ja, genau.
Aber ich glaube nicht in dieser Geschwindigkeit wie dieses Präparat.
Liegt auch ein Stück weit daran, dass wir sehr, sehr hohe Faktor 8 Werte haben. Weißt du, ich glaube, das ist schon sensationell. Du hast etwas, wo du über einen doch verlängerten Zeitraum Faktor 8 normal bist. Das muss man ja einfach erstmal schaffen an der Stelle. Und dann ebbt es irgendwann ab, sage ich mal. Und bei den Kindern, das ist auch etwas, was wir aber auch erwartet haben, dass sie insgesamt eine höhere Dosis brauchen und dass es natürlich schneller abgebaut wird. Aber das ist jetzt nicht etwas, was uns wirklich sonderlich gewundert hat. Das heißt, sie kommen oft mit einem Talspiegel, also nach Talspiegel bedeutet nach 7 Tagen, wie viel Faktor 8 da noch drin ist, ungefähr von 10, ein bisschen über 10%. Es gab wohl 1 oder 2 Patienten, die unter 10% gewesen sind. Also eigentlich sensationell, muss man sagen. Wird abzuwarten sein, wie es weitergeht. Er hatte noch 3 Patienten vorgestellt, die operativ versorgt worden sind. Und auch da war nur eine Gabe tatsächlich notwendig gewesen vor der OP. Bleibt spannend an der Stelle. Ja. Also auf jeden Fall, ja. Was habe ich noch gesehen? Ich habe noch einen Vortrag gehört über aus der Schweiz hat eine Kollegin 3 von Willebrand-Patienten vorgestellt. Einmal 2 Jahre, einmal 5 Jahre und einmal 9 Jahre mit einem von Willebrand Typ 3, die zum Teil schwere oder schwer zugängliche Venenverhältnisse haben und diese sind auf Imetizumab eingestellt worden. Was momentan in Deutschland ja so einfach nicht geht, dafür brauchst du nur, musst du einen Kostenvoranschlag machen, also du musst das bei der Kasse eben tatsächlich anfragen, aber die hat sie tatsächlich erfolgreich damit behandelt, was Muskelblutung und Gelenkblutung angeht. Was mit Imetizumab tatsächlich nicht geht, aber das wissen wir auch aus vielen unserer Patienten, sind die Schleimhautblutungen. Denn das ist ja eins der typischen Symptome bei von Willebrand-Patienten, die Schleimhautblutung. Und die waren tatsächlich so weit auch dann auch wirklich vorhanden, dass die Patienten mehr oder weniger einmal im Monat haben spritzen müssen. Das heißt, sie haben zusätzlich zum Imetizumab einmal im Monat zusätzlich spritzen müssen. Es lag so 12 bis 11 Mal im Jahr. Das kommt ja dann ungefähr so hin an der Stelle. Deswegen, aber zumindest ist besser als 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche, wenn man sagt, jeden zweiten Tag tatsächlich das von Willebrand-haltige Präparat zu spritzen. Mhm. Also von daher glaube ich, wird das auch der nächste Meilenstein sein, denn dort hat die Firma vor, Patienten jetzt neu auf eine Studie, im Rahmen einer Studie einzustellen von Willebrand-Patienten mit und ohne Hemmkörper. Bleibt also spannend. Also das ist etwas, was ich tatsächlich hieraus mitgenommen habe.
Stichwort Hemmkörper ist ja auch ein großes Thema hier.
Ja. Oh ja, sage ich dir ganz ehrlich, es gibt das ein oder andere Präparat, die tatsächlich auf den Markt kommen werden, zum Beispiel das Concizumab, was man per Pen, wie so ein Stiftpen, den man so auszieht. Und
kennt
dann
man von der Diabetesspritze.
Genau.
Insulinspritze.
Täglich zu spritzen und da baut sich ein bestimmter Spiegel dann auf und der ist maßgeblich für die Hämophilie A, aber auch für die Hämophilie B Hemmkörper. Innovativ ist daran, dass es eben nicht nur für die Hämophilie A Hemmkörper wie bei dem Imetizumab eben tatsächlich ist, sondern eben auch für die Hämophilie B Hemmkörper. Bislang gab es ja nicht richtiges etwas für diese Patienten. Ja. Und das ist wirklich sensationell und das wird in nächster Zukunft, wenn wir die Patienten dann real life sozusagen einstellen können, das wird sicherlich ab April, ich denke April, ja ungefähr, wird das offiziell zugelassen sein und dann kann man die Patienten darauf einstellen.
Auf welchem, sag mal, Faktor-Level finden sich die Patienten unter Therapie wieder oder vergleichbarem Faktor-Level?
Ich glaube ganz ehrlich, das ist nicht das hat man gar nicht aus den Vorträgen raushören können, auch aus den Studien nicht lesen können. Du weißt ja, bei dem Imetizumab hatten wir immer so die magische Zahl zwischen 10 und 15%. Ja. Das hat man hier gar nicht. Dem ist das gar nicht so wirklich zugrunde gelegt worden. Übrigens auch spannend. Da geht man eher davon aus, da hat man Sachen gemessen, wie zum Beispiel Thrombingenerierung. Das heißt, man hat geguckt, wie viel Gerinnsel bildet sich und wie stabil ist die Gerinnung an der Stelle. Da ist ein ganz anderer Ansatz gelegt worden. Deswegen kann man das eigentlich so nicht 1:1 mit dem Imetizumab tatsächlich vergleichen.
Aber da bin ich wirklich mal gespannt, wenn das Medikament auf den Markt kommt, wie schnell das den Durchbruch schaffen wird. Alte Bock hat ja ganz stark vorgelegt. Klar, ganz andere Zielgruppe, viel mehr Patienten.
Ja, genau.
Aber auch hier ist ja sicherlich ein Bedarf da bei diesen Patienten.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auch nochmal das Präparat der Wahl sein für andere seltene Erkrankungen, wie zum Beispiel die Glanzmann-Erkrankung. Das ist eine schwere thrombozytäre Störung. Auch diese Patienten werden davon sicherlich profitieren, von diesem Medikament, weil das der nächste Schritt ist, auf jeden Fall das Präparat dann in irgendeiner Weise einsetzen zu können.
Weil es die normalen Wege überspringt,
genau,
und einfach weiter hinten wieder ansetzt, um die Blutgerinnung, genau, zu aktivieren.
Ja. Und das ist echt sensationell, muss man sagen. Also da haben sich ein paar kluge Köpfe wirklich was Tolles überlegt und auch was zustande gebracht, muss ich sagen.
Neben den Vorträgen gab es ja hier auch noch die Poster.
Genau, es gab so ungefähr zwischen 80 und 100 Posterbeiträge, die hier hingen. Ich fand es relativ überschaubar, sonst kennt man das ja eher noch weitläufiger und viel mehr an Postern. Aber dieses Jahr war es überschaubar, muss man ehrlich gesagt sagen.
Der Zuspruch war auch nicht wirklich groß, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass viele Dinge auch als Vortrag angenommen worden sind tatsächlich. Und was hier gefehlt hat, war die sogenannte Posterbegehung, die man normalerweise sonst stetig immer hat, dass man einfach mal von Poster zu Poster geht und in einer Traube steht und sich von demjenigen sich das Poster erklären lässt. Das fand ich eigentlich immer ganz schön, weil es auch ein schöner Ansatz war, junge Leute langsam in die Wissenschaft mit reinzubringen, so einen kleinen Kurzvortrag zu halten, um die Scheu zu verlieren, einfach mal einen Vortrag zu halten vor ganz vielen Leuten. So war das immer nur so der geschützte kleine Rahmen von 10, 15 Leuten, die brav mit zugehört haben und die ein oder andere Frage gestellt haben, aber ohne, dass so ein Druck entstanden ist.
Nur im Programm war sie ja da, die Posterbegehung, aber sie hat irgendwie nicht stattgefunden.
Ich kann mich noch an
eine GTH erinnern, das war in Basel gewesen. Und da standen die Poster wirklich super zentral und es wurde auch mit so einer Art Networking zusammengebracht, dass man was trinken konnte und dann eben an dem Poster vorbeigelaufen ist. Das war richtig voll gewesen.
Daran kann ich mich auch genau noch erinnern. Das war richtig schön und da begegnete man sich und da konnte man sich austauschen. Aber das ging tatsächlich diesmal unter, muss ich dir sagen. Das fand ich sehr schade an der Stelle. Ja.
Also sicherlich etwas, was man optimieren kann.
Ja, vielleicht auch den alten Zustand wieder zurückzubringen. Weißt du, das ist ja auch nicht etwas, was ja...
Ja, Poster sind irgendwie immer am Rand der Veranstaltung. Ne?
Ja, und sie kosten echt wahnsinnig viel Arbeit.
Ja, du kennst ja meine Einstellung dazu. Ich habe ja überhaupt keine Lust, Poster zu machen. Genau aus dem Grund. Es ist viel Arbeit und du findest wenig Anerkennung.
Ja, es wird wenig honoriert und man hat so den Eindruck, keiner liest sich das wirklich durch, muss man ehrlich gesagt sagen. Und dann schleppt man immer diese Posterrolle mit sich herum und hat ganz viel Aufwand betrieben und so weiter. Also ja, wie gesagt, mal schauen, wie es sich die nächsten Jahre entwickelt. Genau.
Die GTH geht jetzt noch einen Tag. Was erwartest du?
Was erwarte ich nochmal? Vielleicht nochmal das Gegensätzliche sozusagen, was die Thrombosen nochmal angeht. Am letzten Tag nochmal die letzten eingereichten Beiträge, die nochmal so am letzten Tag und nochmal die Highlights nochmal zusammengefasst nochmal zu zeigen. Und dann erscheint ja immer am letzten Tag nochmal eine Zusammenfassung von den von den ärztlichen Kollegen, die den Kongress ja leiten. Ich komme jetzt gerade leider Gottes nicht auf den Namen, die da wären.
Die Abschlussveranstaltung, also die Kongressleiter meinst du?
Die Kongressleiter, genau, die meine ich tatsächlich, genau. Und die machen dann nochmal eine Abschlusssession und tragen das Ganze.
Die Kongresspräsidenten.
Jetzt haben wir es. Kongresspräsidenten. Naja, gut, aber so ist es halt. Ne? Das ist ja. Und dann gibt es eben eine schöne Zusammenfassung und mal schauen, was dann das nächste Jahr dann mit sich bringt. Mal gucken, was dann aus diesen ganzen Vorträgen und Beiträgen entsteht ja oft die Ideen. Man geht ja mit Dingen nach Hause, nimmt das ja mit und sagt, okay, was kann ich bei meinen Patienten noch optimieren? Was könnte ich ändern? Und was kann ich noch so beibehalten, könnte aber auch schauen, ob ich ähnliche Ergebnisse habe wie hier auf dem Kongress. Und sehe ich zum Beispiel auch bestimmte Dinge, die in bestimmten Beiträgen gezeigt worden, auch bei meinen Patienten. Das ist eigentlich immer der schöne Abschluss, den man natürlich auch mitnimmt und das, der so ein bisschen so nachhallt, wenn man nach Hause geht.
Genau, und auf der Nachhausefahrt überlegt man sich, welche Ideen man selbst entwickeln könnte und selbst vielleicht eine weitere Untersuchung, Forschung, was auch immer zu starten, um es dann im nächsten Jahr zu präsentieren.
Auf jeden Fall, denn du weißt ja, die Deadline ist ja dann schon wieder für den nächsten Kongress, ist schon wieder...
Ja, die wird ja eh wieder verschoben.
Wahrscheinlich hast du recht. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, mal schauen. Heute haben wir noch Networking ab. Das heißt, immer einen Tag, bevor der Kongress zu Ende geht, gibt es noch einen schönen Abend, wo sich die ärztlichen Kollegen und die Pharmaindustrie nochmal zusammentreffen und networken können sozusagen. Und morgen geht es dann wieder zurück.
Und tatsächlich, auch wenn es so schön ist hier ist, ich freue mich auch wieder auf zu Hause.
Ich mich auch.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.